bin dann selber erschrocken, als der Schuss losging und habe mich schon auf ein großes Donnerwetter eingestellt. Und im nächsten Moment lag mein Kamerad vor mir.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Heiko Bauder. Manchmal braucht es nur eine Sekunde und alles ist anders. So war das bei Heiko. Er hat versehentlich einen Kameraden erschossen bei der Bundeswehr. Wie sich das zugetragen hat und wie er damit lebt und was das für seine Familie und auch seinen Glauben bedeutet, darüber reden wir heute. Heiko, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Du hast eine so krasse Geschichte, die ist eigentlich unfassbar. Es war der 24. Juni 1992, schon ein bisschen her. Was ist da passiert?
Ja, wir waren unterwegs mit der Bundeswehr auf Übung.
Du warst Wehrpflichtiger, ne?
Genau, ich war Wehrpflichtiger, hatte meinen Dienst als Wehrpflichtiger angetreten und wir hatten eine Übung über mehrere Tage. Und es war eigentlich schon fast vorbei. Wir hatten uns in Rückmarsch gesetzt, zurück auf den Übungsplatz und dort war noch Manöverkritik angesagt und wir waren einer der Letzten, die angekommen sind und mussten unsere Fahrzeuge parken am Feldwegrand entlang.
Und du warst, um das nochmal zu sagen, einfach ein junger Kerl, ne? Warst 21
genau,
Jahre alt?
Genau, ich war 21 also. Jahre alt, richtig, ja.
Und bei der Bundeswehr wie ganz viele damals.
Genau, so. Wie es halt also üblich war zu dem
nicht
Zeitpunkt.
Nicht irgendwie Berufs- oder Elitesoldat irgend sowas, sondern einfach beim Bund, wie man so gesagt
richtig,
hat.
Richtig, ne? Ich hatte mich für die Bundeswehr entschieden.
Damals. So, und da war eigentlich ein normaler Tag. Gerade Rückzug, sagst du so.
Richtig, ja. Also es war eigentlich schon vorbei, die Übung war durch. Es ging einfach nur noch darum, zu überlegen, hat alles funktioniert, was war gut, was war schlecht. Und wie gesagt, wir hatten einen von den längeren Anreisen und sind als Letzte angekommen und wir sind dann Richtung Übungsplatz gelaufen. Mein Kamerad ist Stück vor mir draus. Und im Augenwinkel sehe ich rechts an einem LKW mit Anhänger, dass dort ein Gewehr stand. Und ich habe mich noch gewundert, warum steht hier ein Gewehr irgendwie an der Deichsel? Mhm. Und habe dieses Gewehr dann aufgenommen und musste natürlich gucken, ist es geladen, ist es nicht geladen? Und habe da einen entscheidenden Fehler gemacht. Ich habe einfach nicht in der Lauf geguckt. Ich habe das Gewehr nur genommen, habe das auf dem Oberschenkel angesetzt, habe durchgezogen, hätte in den Lauf schauen müssen.
Und ob eine Kugel drin ist
und habe abgedrückt. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass irgendjemand in der Nähe war. Und es war auch so, dass die Gewehre eine bestimmte Kennzeichnung hatten. Die war an dem Gewehr nicht dran oder besser gesagt am Magazin nicht dran. Und ich bin nicht davon ausgegangen, dass eine Kugel drin ist und habe eben diesen Fehler gemacht, nicht nochmal explizit nachzuschauen. Und bin dann selber erschrocken, als der Schuss losging und habe mich schon auf ein großes Donnerwetter eingestellt. Und im nächsten Moment liegt praktisch mein Kamerad vor mir. Und er hat sich zu dem Zeitpunkt, wo der Schuss losging, hat er sich gerade aus dem LKW, aus der Kabine bewegt. Wir haben so eine Funkerkabine gehabt und da kam er raus und war praktisch so in dem unglücklichsten Moment, wo es passieren hätte können, hat es ihn getroffen.
Es ist im Grunde ein unfassbarer Zufall. Da lehnt ein Gewehr an einer LKW-Deichsel. Du denkst, wieso lehnt es da? Das sollte nicht sein. Gehst da hin, nimmst es und ziehst durch und die Kugel trifft ihn, weil er in dem Moment gerade darüber rausschaut. Ne? Oder
ja, man muss sich vorstellen wie ein Container mit einer kleinen Einstiegsluke und er musste sich bücken, damit er dort rauskommt.
Ja.
Und in dem Moment, wo er sich bückt, hat die Kugel ihn getroffen. Also ich stand unten unterm LKW, er stand oben auf dem LKW und wir beide hatten voneinander nichts gewusst. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht auf diese Kabine geschaut, ich hatte nur das Gewehr gesehen und er musste irgendwie eine Warnweste holen, wurde zurückgeschickt, um eine Warnweste zu holen. Das hat er gemacht und das war dann praktisch von seiner Seite eben der Zufall, der sich dann irgendwie so getroffen hat.
Ja. Wie war deine erste Reaktion? Der Schuss fällt? Du siehst, was passiert und dann?
Also komplettes Chaos, also totaler Schock. Ich wusste gar nicht, was passiert und ich habe mir überlegt, wo kommt denn der jetzt plötzlich her? Und dann kam es im nächsten Moment klar, das war ja ich, das war mein Schuss. Und ich konnte es aber auch nicht zuordnen, er war nicht ansprechbar. Ich habe dann nur um Hilfe geschrien. Und durch den Schuss waren eh schon Leute unterwegs, Dienstgrade, also Offiziere von der Bundeswehr. Und ich bin völlig, ich konnte auch nicht helfen, ich war total unter Schock, ich konnte es nicht fassen, was passiert ist. Und ich wurde dann weggenommen von der Situation. Also hat ihm dann geholfen, es haben viele Leute dann eben geschaut, was ist passiert, wie kann man ihm helfen.
Und Erste Hilfe dann, und so.
Genau, weggebracht worden, ja.
Er wurde wahrscheinlich medizinisch dann schnell versorgt, Rettungswagen?
Genau, also er wurde versorgt, er wurde noch mit der Bundeswehr Sani ins Krankenhaus gebracht und ist dann aber im Krankenhaus seine Verletzung erlegen.
Und in der Zeit, was ist mit dir passiert?
Also ich wurde erstmal dort auf dem Übungsplatz von einem Offizier betreut, sag jetzt mal getröstet und versucht mich zu beruhigen, aber ich war total durch den Wind. Und ich wurde dann in der Kaserne eingesperrt, sage ich jetzt mal, also geschlossener Raum mit einem Soldat, der mich ebenso mit Waffe bewachen musste, weil zu dem Zeitpunkt nicht klar war, was ist eigentlich der Hintergrund von diesem Schuss gewesen.
Tötungsdelikt, ja. Oder wie
zum Beispiel,
kam das zustande?
Ja. Genau,
ja.
Und das war für mich eigentlich die schlimmste Zeit. Ich war, weiß nicht mehr, wie lange ich alleine war, ich würde mal sagen, mindestens eine Stunde mit diesem Soldat. Und ich habe wechselweise nur geschrien aus Wut, aus Unverständnis, aus Hoffnungslosigkeit, und zum anderen habe ich wieder Gott angefleht und habe gesagt, warum lässt du das zu? Was ist passiert? Warum passiert es mir? Und ich habe nur gebeten, habe gesagt, lass das irgendwie so sein, dass er überlebt.
Da war noch unsicher, ob er
überlebt. Ja, ich wusste gar nichts. Genau, ja. Ich wusste überhaupt nichts. Ja.
Kannst du noch sagen, wie ging der Tag dann weiter? Also du warst da eine Stunde oder plus minus in dieser Zelle oder eingesperrt?
Ja, ein Raum. Oder
ein Raum einfach,
genau, in überwacht. Der Kaserne überwacht, ja.
Und dann gab es Vernehmungen,
Kripo. Ja, es war dann so, dass die Offiziere dann kamen, die Tür aufging und dann im Schlepptau der Pfarrer kam, und in seinem Gesichtsausdruck wusste ich schon, dass meine schlimmste Befürchtungen wahr geworden sind. Und
das heißt, du hast es dann erfahren?
Genau.
Dass er verstorben ist.
Gesagt worden, dass er verstorben ist. Und es war dann so, dass ich am gleichen Tag noch zur Vernehmung musste bei der Kripo. Und es war sehr heftig. Es war eine lange Stunde, also bis in den Abend rein. Und es war für mich eine absolute Tortur, weil ich eigentlich den Kripo-Beamten erzählen wollte, wie es war. Aber das war mehr oder weniger nur eine Abfrage, wie war es denn? Erzählen Sie mal. Und wenn man loslädt, sagt man, war das dann so? Ja, ja, und wie dann? Und dann, nein, so war es nicht. Ja, wie war es dann? Also praktisch, man konnte nicht frei erzählen, sondern man musste immer auf die Nachfragen antworten. Ja. Mhm. Und da ging es durch. Da ging es gar nicht wirklich um das, was passiert ist. Das war eigentlich ein kleinster Teil. Es fing bei der Kindheit an bis zum Schuss.
Also, bei der Kindheit?
Genau. Also fragen Sie früher mal im Schützenverein, warum hat Ihnen das Spaß gemacht? Welche Filme gucken Sie an und so weiter? Also so die Persönlichkeit abgeklopft, ja.
Okay. Du bist von einem Moment auf den anderen mit einem Schuss in einer anderen Welt gewesen,
genau.
In einem anderen Leben.
Ja.
Alles hat sich radikal verändert. Und wie das dann weiterging und was das bedeutet, mit Schuld zu leben. Und wie deine Familie, die Familie des Kameraden, das ganze Umfeld reagiert hat und wie du das verarbeitest, darüber reden wir gleich weiter. Jetzt machen wir mal zum Durchatmen eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde, die gehört okay. Zu diesem Podcast, Heiko. Ich gebe dir zwei Alternativen und du entscheidest dich für eine oder legst eine dritte dazu, wie du magst. Und natürlich hat es ein bisschen mit deiner Geschichte zu tun. Aber nicht nur, ich sag mal so die erste Alternative, auch von dem, was wir jetzt gehört haben, aber auch sonst im Leben, reden oder schweigen?
Eher reden.
Tust du jetzt ja auch,
ja.
Du erzählst diese Geschichte. Lachen oder weinen?
Kommt auf die Situation an.
Wann hast du eigentlich zum ersten Mal wieder lachen können?
Also Lachen ist immer relativ. Man kann lachen, ohne dass es einem danach ist. Und man kann von Herzen lachen.
Mhm. Es gibt das oberflächliche Lächeln.
Genau, also einfach, weil alle lachen, lacht man mit. Aber weiß eigentlich nicht, warum. Und das herzliche Lachen, das kam also lange Zeit später. Ich würde jetzt mal sagen, 3 bis 4 Jahre hat es gebraucht, bis ich wieder herzlich lachen konnte. Ja.
Also du hast auch ein Stück, im Grunde ein Stück Lebensfreude ist aus deinem Leben geschossen worden. Ja. So. Handwerk oder Mundwerk?
Handwerk.
Du bist Handwerker?
Ja.
Was hast du gelernt?
Ich habe Industriemechaniker gelernt und bin dem treu geblieben und vermittle das heute an Jugendliche als Ausbilder.
Bist in der Ausbildung tätig?
Genau.
Da schließt sich die Frage an, wenn du Industriemechaniker bist, Mensch oder Maschine?
Mensch.
Schon immer Mensch, ne? Du bist einer, der mit Menschen unterwegs ist, Ausbildung und Jugendarbeit, darüber reden wir vielleicht auch noch. Aber hast einen Sinn für das Technische?
Ja, definitiv.
Indoor oder Outdoor?
Outdoor.
Eindeutig, ne?
Eindeutig.
Auto oder Fahrrad?
Auto.
Jung oder alt?
In Bezug auf?
Das ist dir überlassen.
Jung würde ich gerne noch mal sein, aber die Erfahrung mitnehmen vom Alter.
Und mit jungen Menschen hast du zu tun auf jeden Fall, ne?
Jeden
als
Tag,
Ausbilder,
ja.
Ja. Und eben auch Jugendarbeit. Du machst viel Sport. Ich habe noch eins, Oldtimer oder Neuwagen?
Oldtimer.
Das ist eine Leidenschaft von dir, ja. Ne? Ein Oldtimer rumzuschrauben.
Richtig.
Hast du auch einen?
Ja, leider hat es noch nicht zu einem Auto gereicht. Da fällt das Geld und der Platz.
Mhm.
Aber wir haben einige Motorräder daheim.
Einige Motorräder. Und da schraubst du rum und...
Ja, schrauben und fahren. Manchmal mehr schrauben als fahren.
Okay. Ja, find ich traumhaft. Also ein Oldtimer, also für so einen Schwaben ist doch so ein alter Mercedes SL 500 irgendwie.
Wäre der Traum, ja.
Das wäre so ein Traum, aber ist eigentlich unbezahlbar. Teurer als ein Neuwagen wahrscheinlich,
ja.
Zum Teil.
Und eigentlich fast zu schade. Oder zu gefährlich, um zu fahren.
Eigentlich, ja, genau. Den musst du in Watte packen.
Richtig.
Und irgendwie einschließen.
Ja.
Ich habe noch eine letzte Alternative, wenn du so, wenn man deine Geschichte so bedenkt, Dur oder Moll?
Die Frage muss ich umformulieren. Ich kann nichts damit anfangen.
Naja.
Nein, ich bin kein musikalisch begabter Mensch.
Gut, Dur ist die positive Tonart, Moll ist eher, sind die Trauermelodien und Harmonien.
Dur.
Und wenn man, ja, die Frage ist, welche Tonart bestimmt? Ist es eher Dur oder Moll? Da sagst
Dur.
Du doch Dur.
Ja.
Aber es gibt ja manchmal auch so Variationen in der Geschichte. Da gehört viel an Schwerem, an Trauer, auch an Leiterfahrung dazu. Und da hast du wirklich viel zu erzählen. Lass uns mal diesen Weg der Verarbeitung anschauen. Mhm. Wir haben jetzt die Anfangsgeschichte gehört, was da passiert ist. Wie ging das weiter? Also du hast gerade schon erzählt, ein katholischer Pfarrer, der kam mit herein, der war mit im Pulk der Ersten, die dir dann begegnet sind, und der hat dich begleitet. Wie hat das ausgesehen?
Also er hat sich berufen gefühlt, mir zu helfen. Er war allerdings auch greifbar, also als Erster greifbar. Und Er war halt da, genau. Es gab auch noch einen evangelischen, ich bin ja evangelisch, ein evangelischer Pfarrer. Der war zu dem Zeitpunkt aber eben nicht greifbar und ich sage immer, das war mein Glück, weil der katholische Pfarrer, das war einfach ein Herzensmensch und der hat sich das zur Aufgabe gesetzt, mir da aus der Situation rauszuhelfen. Und der hat mich einfach aufgenommen zu sich, in seine Familie. Er hatte mit seiner Mutter zusammengelebt, mit seinem Hund im gleichen Ort, wie die Bundeswehr war, und da durfte ich sein.
Also gleich danach,
Tagen danach. Gleichen Abend noch, nach der Kripo, dann direkt zum Pfarrer.
Du warst nicht in der Kaserne?
Nee, er hat mich zu sich genommen, ja.
Und wie konnte er dir helfen? Was hat er dir gesagt oder hat er gar nicht so viel gesagt? War es mehr das Dasein?
Genau, also am Anfang war es einfach nur Dasein. Für mich war dieses Haus, diese Familie, das war für mich wie ein Engel. Sage ich jetzt mal, weil es hat niemand wirklich nachgefragt, was war, wer bist du, wo kommst du her, sondern es ging einfach nur darum, dort sein zu dürfen. Und das hat mir am Anfang, also gleich in die erste Stunde, dann gut getan, jemanden zu haben, der da ist. Und in der nächsten Zeit, also in den Tagen danach, war es einfach dran, zu überlegen, wie kommt man aus diesem Film raus. Und Film sage ich deshalb, weil das für mich praktisch, ich war in einem Film, ich war praktisch nicht mehr unter der Realität, sondern ich war im Film. Und für mich war dieser Film immer was ist passiert? Und das war immer da. Nachts nicht. Verrückterweise konnte ich nachts schlafen.
Manche haben ja so Flashbacks oder nee, machen mit Albträumen
auf. Gar nichts, überhaupt gar nichts. Das war ein großes Segen, dass ich das nicht hatte. Aber ja, sobald ich morgens die Augen aufgemacht habe, war es da. Und die Frage, warum und was kann ich tun, um das irgendwie rückgängig zu machen?
Ungeschehen machen ist ungeschehen so das erste, der genau. Hauptwunsch wahrscheinlich. Ja. Ja? Aber das ist eben so hart, das geht nicht. Wie also weiterleben? Wie hat denn deine Familie reagiert? Deine Eltern, deine Freunde, die Kameraden?
Also die Familie war natürlich selber im Schock, sage ich mal. Da war am Anfang gar nicht so viel, da war einfach nur Sprachlosigkeit, auch bei meinen Freunden. Wie geht man da damit um? Ich bin ja als ein anderer Mensch zur Bundeswehr gegangen, als ich zu dem Zeitpunkt nach Hause gekommen bin. Und eigentlich wollte ich auch überhaupt nichts reden. Ich wollte einfach nur für mich sein. Und ich kann auch heute nicht sagen, was wollte ich überhaupt? Wollte ich, dass meine Freunde jetzt da sind oder wollte ich alleine sein? Das war immer so eine Hin- und Her-Geschichte. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie da gewesen wären, aber manchmal war es auch so, dass ich gesagt habe, lasst mich einfach in Ruhe.
Du hast ein bisschen später das Grab des verstorbenen Kameraden besucht. Mhm. Was hast du da erlebt? Wie ging es dir da?
Also es war ein Teil der Aufarbeitung, die der Pfarrer dann auch angeregt hat. Es ging zuerst mal darum, zu realisieren, was ist überhaupt passiert. Und dafür sind wir zuerst mal Tage später an die Unglücksstelle gefahren. Das war der erste Teil. Der zweite Teil war, wir haben uns diesen LKW angeschaut, wo es passiert ist. Und dann war das Grab das nächste. Und ich bin am Grab zusammengebrochen. Ich bin dorthin gefahren. Ich wollte meinem Kameraden am Grab so viel sagen noch und einfach sage, dass es mir so unendlich leid tut. Aber ich konnte einfach nichts mehr sagen. Ich bin einfach nur zusammengebrochen am Grab.
Und der Pfarrer, der mit dir war, hat dich gehalten, hat dich genau. wieder mitgenommen.
Genau, also ich bin in seine Arme zusammengebrochen. Mhm. Und es war dann immer so, dass man immer, wenn man so einen Step gemacht hat, sei es jetzt Grab oder auch dort, wo es passiert ist, gab es immer eine Aufarbeitung über Gespräch. Mhm. Und ich habe dann schon gemerkt, es ist sehr wichtig, da auch, auch wenn es einem unheimlich schwerfällt, über die Gefühlswelt zu reden und man merkt, es wird ein Stück leichter.
Du hast auch die Eltern besucht, ja. des Kameraden. Wie war das?
Ja, wie ist es, wenn man denjenigen trifft, der das eigene Kind erschossen hat? Und, das
ist Wahnsinn, es ist alles völlig unvorstellbar.
Es ist surreal. Ja. Und ja. das wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht. Dass man da, diese Menschen dann unter die Augen tritt und mehr oder weniger sagt, ja, ich bin derjenige, der geschossen hat. Und die Presse hat ja auch viel reininterpretiert in die ganze Sache. Es wusste niemand, wie es passiert ist, aber die Presse hat da schon ihre eigene Interpretation gehabt und da hätten wir auch als Eltern draufkommen können, das war gewollt. Mhm. Ja. Also mir wurde beide so dargestellt, als ob wir Blödsinn gemacht hätten. Und
es war völlig vorbei an dem, wie es wirklich
genau,
war.
Genau, völlig an der Realität vorbei.
Ja. War es eine Hilfe, den Eltern sagen zu können, wie du es erlebt hast, dass du ihnen sagen kannst, wie es wirklich war aus deiner Sicht, dass sie zumindest das hören?
Ja, das war für mich einfach wichtig und das war auch der Grund, warum ich vor diesem Gespräch nicht weggelaufen bin, weil mir das wichtig war, aus erster Hand meine Erlebnisse ihnen zu schildern, wie es war. Ja.
Und konnten sie das annehmen?
So weit, wie es zu dem Zeitpunkt möglich war, ja.
Ja. Es gab eine Gerichtsverhandlung. Mhm. Es ist ein Tötungsfall. Also ich bin kein Jurist, aber es ist klar, es muss geklärt werden. Wie hat sich das zugetragen? Welche Schuld dich trifft? Das ist auch nicht so einfach verlaufen. Du hast die Mühlen der Justiz erlebt. Du hast das vorher schon angedeutet mit der Verhandlung, also mit der Vernehmung durch die Kripo am ersten Tag. Aber dann im Prozess hat dein Anwalt dir gesagt, Heiko, halt die Klappe, sag gar nichts, so erinnerst dich an nichts.
Ja.
Das wäre juristisch am besten. Hast genau. du aber nicht gemacht.
Genau. Also die Vorgehensweise wäre die gewesen, die mich wahrscheinlich mit einem relativ geringen Strafmaß oder fast mit einem Freispruch aus dieser Verhandlung entlassen hätte, weil keine Zeugen da waren. Also es konnte niemand sagen, wie es überhaupt war.
Und dann auch gilt dieser Schockmoment, dubio pro reo, im genau, Zweifel für genau. den Angeklagten.
Und auch diese Vernehmung innerhalb vom Schock, ich war ja noch im Schockzustand, ja. die könnte man eigentlich als nichtig darstellen.
Ja.
Aber ich hatte an der Gerichtsverhandlung bei meinem Statement exakt genau das Gleiche gesagt, wie bei der Kripo auch, wie es war, wie ich das empfunden habe. Und habe mich dementsprechend selber belastet.
Du hast deine Geschichte erzählt, genau. so wie du dich erinnerst. Ja, genau so.
Genau so. Und das war im Nachgang eigentlich das Beste, was ich tun konnte. Und für mich war das auch immer klar, dass ich das genau so sagen möchte. Und auch wenn ich ein höheres Strafmaß bekommen habe, ich bin trotzdem innerlich frei aus dieser Gerichtsverhandlung rausgegangen.
Du bist offen, ehrlich, geradeaus, dass du dir in die Augen schauen kannst
ja.
und dir nicht irgendwelche strategischen Manöver noch vorwerfen lassen musst.
Ja.
Das ist irgendwie, das ist geradlinig. Strafmaß war dann, du hast eine Bewährungsstrafe bekommen, ne?
Genau, also die Anklage war fahrlässige Tötung. Mhm. Und ich habe ein Strafmaß bekommen. Ich hatte 8 Monate auf Bewährung. Das heißt, ich war vorbestraft über 10 Jahre und auf 2 Jahre Bewährung.
Das heißt, hast du in Kauf genommen.
Habe ja. ich so in Kauf genommen, ja.
14 Jahre später hast du die Mutter des getöteten Kameraden, ja, bist ihr nochmal begegnet? Wie war das mit dem Abstand von 14 Jahren?
Es war eine Begegnung, die für uns beide sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig war. Die Begegnung war eher im Zufall geschuldet, aber es war genauso richtig, weil wir zu dem Zeitpunkt einfach zueinander gefunden hatten und uns aussprechen konnten mit einem Abstand von 14 Jahren und ja, viele Tränen geflossen sind, die geheilt haben.
Geheilt. Ja. Kann tatsächlich etwas heilen?
Soweit es heilen kann, für denjenigen in der Situation, es bringt natürlich die Vergangenheit nicht mehr zurück und es macht auch einen Kameraden nicht lebendig, aber für einen selber ist es sehr heilsam, ja.
Heiko, wie gehst du mit dem Thema Schuld um? Wir haben jetzt über Gericht gesprochen, du hast da gibt es ein Urteil, aber die Frage, bist du schuldig? Fühlst du dich nur schuldig? Du kannst im Grunde, wenn du deine Geschichte erzählst und wenn dir geglaubt wird, kann man ja im Grunde sagen, auch vor deinem eigenen Gewissen, ich habe nichts Böses beabsichtigt, ich habe nichts irgendwie, ich war eigentlich im Grunde auch, ja, du hast Fehler gemacht, hättest das Gewehr so nicht nehmen sollen, so eine gewisse Fahrlässigkeit war dabei, aber Schuld am Tod eines Menschen, das ist ja immer eine relative Sache, eine Frage der Bewertung. Wie gehst du damit um? Bist du schuldig und wie bist du mit diesem Gefühl umgegangen?
Also da möchte ich vielleicht noch kurz eine Schleife drehen zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich war im Film. Da war die vorrangige Priorität zu überlegen, wie kann ich das so zurückdrehen, dass es nicht passiert. Ja, also wenn man so einen Zeithebel in Bewegung setzen könnte, zu sagen, wo ist das alles schiefgelaufen?
An welchem Punkt
genau.
anders abbiegen?
Genau, so, und ne? was hätte ich anders machen müssen? Und man kommt immer an den Punkt, wo man sagt, hätte ich das nicht, hätte ich jenes nicht, hätte ich das nicht. Aber es ist passiert und ich komme nicht mehr zurück. Und unterm Strich steht ein Menschenleben. Und das ist, da war ich beteiligt. Ich habe letztendlich den Auslöser gedrückt und dementsprechend fühle ich mich für den Tod von diesem Menschen auch verantwortlich und schuldig. Und trotzdem weiß ich heute, das war Verkettung von unglücklichen Umständen. Es haben viele andere Faktoren noch dazu geführt. Und trotzdem bin ich ein Teil dieser Geschichte. Ja.
Diese Verkettung von vielen unglücklichen Umständen, die kann im Grunde nicht entschuldigen. Die kann vieles erklären, aber sie nimmt die Schuld nicht weg.
Richtig, ja.
Vergebung. Schuld kann nur vergeben werden. Wie ist das mit der Vergebung? Es ist ja, da reden Christen auch häufig davon, von Vergebung. Aber wie geht das eigentlich? Kann Gott, ist Gott der, der vergibt? Die Angehörigen des Kameraden, er selber kann dir nicht vergeben. Kannst du dir vergeben?
Ja, da hast du jetzt einige Facetten der Vergebung schon gesagt. Ja. Also es gibt einmal die Vergebung, die Gott uns zuspricht. Und Da habe ich lange damit gerungen, auch. Aber irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich sage, wenn Gott sagt, ich vergib dir, egal was passiert ist, dann habe ich mir überlegt, wer bin ich, wenn ich mir nicht selber auch vergeben kann. Mhm. Also, wenn Gott mir vergibt, als den Gott, an den ich glaube, wie kann ich mir selber nicht vergeben? Und das war so ein großer Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte es einfach auch für mich annehmen. Und Vergebung den Menschen, die mir auch wehgetan haben in dieser Zeit. Also da gab es ja schon auch einige Dinge, die, wo ich heute sage, da ist man nicht unbedingt zimperlich mit mir umgesprungen. Mhm. Das hat mich verletzt. Und da auch irgendwann an den Punkt zu kommen, zu sagen, es ist Vergebung da, auch für die Menschen. Und ich kann die loslassen. Mhm. Ja. Und dann natürlich auch, du hast vorher angesprochen, die Begegnung mit der Mutter. Das war für mich auch so eine, wie sagt man da, ein Stück weit eine Absolution, zu sagen, ja, ich weiß nicht, warum das passieren hat müssen, aber ich verstehe auch dich und deine Seite. Mhm. Und es hat mir gut getan.
Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Also zumindest so wie du es erzählst, so innerlich, glaube ich, ist das so wahnsinnig, dass das niemand so sagen kann. Ja, man kann nur erahnen, was das für dich bedeutet hat. Aber es ist nachvollziehbar, dass du sagst, du glaubst an einen Gott, der vergibt, und aus diesem Glauben heraus wächst auch eine Bereitschaft, dir selber zu vergeben.
Mhm. Ja.
Hattest du manchmal das Gefühl, du musst eine Schuld abarbeiten, du musst etwas büßen, du musst etwas tun, um das irgendwie wettzumachen im Leben?
Also die Theorie, dass Gott vergibt, die habe ich ja schon lange gehabt.
Ja, so also ein Glaubenssatz.
Genau. Ich bin mit 18 zum Glauben gekommen und da war das eigentlich klar, aber halt nur in der Theorie. Mhm. Und das ist schon eine Aufgabe zu sagen, ja, wie vergebe ich mir selber und wie nehme ich das auch an? Mhm. Also die Vergebung verstanden in der Theorie, mhm. aber praktisch war es schon so, dass ich mich selber auch unter Druck gesetzt habe und ich gedacht habe, ich muss der Welt beweisen, dass ich nicht
dass du ein guter
bin,
Kerl bist.
Dass ich ein guter Kerl bin, genau. Ja. Und das hat mich ungemein auch unter Druck gesetzt. Ich habe vieles gemacht und ich habe das, glaube ich, auch in dem Sinne gemacht, dass ich Gott beweisen wollte, hey, guck mal, ich mache doch gute Dinge und ja, ich möchte auch, dass du mich so lieb hast, wie mhm. ich bin und weil ich das jetzt mache und nicht nur mich reduziere auf den Schuss und das, was mhm. danach kam. Ja.
Also es war ein Reifeprozess.
Ja.
Diese Vergebung anzunehmen. Du redest von deinem Glauben und bist, sagst, du bist zum Glauben gekommen mit 18, bist evangelisch geprägt. Mhm. Wenn man jetzt an einen Gott glaubt, der gut ist und der auch mächtig ist, dann stellt sich die Frage, warum ist das eigentlich passiert? Wieso hat er das nicht verhindert? Die Frage nach dem, warum lässt Gottes Leid eigentlich zu? Du hast ein Buch geschrieben, wo du deine Geschichte erzählst und das ist auch der Titel, warum, diese große Warum-Frage, steht groß auf dem Titel. Ja. Hast du darauf irgendeine Antwort gefunden? Das ist eine klassische Frage, an der sich die Theologen schon Jahrhunderte die Zähne ausbeißen
und die meisten Theologen wahrscheinlich dahinter gekommen sind, dass es keine Antwort drauf gibt.
Zumindest keine glatte und befriedigende.
Genau, also je nachdem, in welcher Situation man steckt, ist man mit der Antwort nicht zufrieden und auch so geht es auch mir. Also mein Gott, warum steht immer noch da? Und der einzigste Grund, warum ich zum damaligen Zeitpunkt meinen Glauben nicht weggeschmissen habe, wo ich wirklich Gott auch angeschrien habe und gesagt, was soll das? Warum passiert es mir? Und so habe ich mir das nicht vorgestellt. So möchte ich eigentlich mein Leben mit dir nicht leben. Aber ich konnte es nicht. Ich konnte meinem Glauben nicht absagen. Da war irgendwas in mir, das gesagt hat, nee, bleib dabei.
Was dich gehalten hat.
Genau, was mich gehalten hat. Und dann war ich aber noch viel frustrierter, weil ich eigentlich richtig sauer war und richtig wütend war auf Gott. Und dann habe ich gesagt, gut, also wenn selbst das nicht funktioniert, dass ich dir einfach absagen kann, dann habe ich da noch was auf der Rechnung. Also wir haben noch einen Termin, wenn ich dann bei dir bin.
Okay.
Ja, weil unterm Strich steht ein Menschenleben. Und das muss ich mir schon nochmal erklären.
Ja. Da ist noch eine Rechnung offen.
Da ist noch eine Rechnung offen, genau. Und ja, Das hat mich da durchgetragen, auch lange Zeit. Und erst im Nachgang habe ich dann auch gemerkt, dass ich da auch loslassen kann. Und dass ich das einfach Gott zutrauen möchte, dass er weiß, warum. Und für mich selber habe ich irgendwann festgestellt, ich muss die Frage umdeuten. Ich kann immer dranhängen am Warum, weil das Warum schaut immer nach hinten. Es schaut immer darauf, was passiert ist. Mhm. Ich kann aber nichts mehr, ich kann nichts mehr ändern. Ich kann mich auf den Kopf stellen, ich kann mir 100 Mal überlegen, was habe ich falsch gemacht oder was müsste anders sein, damit es nicht passiert ist. Aber es ist Vergangenheit und die kann ich nicht ändern. Und ich bin irgendwann da drauf gekommen zu sagen, wozu könnte es denn führen? Und was kann ich aus dieser Vergangenheit mitnehmen, was mich selber prägt, was mich stark macht und wo ich vielleicht mit dem Erleben und Erfahren auch mein zukünftiges Leben prägen kann und auch für andere Menschen, die vielleicht Ähnliches erleben, eine Hilfe sein kann.
Also da kann das Wozu richtet den Blick nach vorne. Insofern ist es bestimmt hilfreich, auch aus dem, was nun mal eben geschehen ist, das Beste zu machen, damit umzugehen. Aber so richtig erklären kannst du die Sache auch nicht. Also es gibt ja auch keinen Sinn. Was würde je sagen, es ist Sinn? Welcher Sinn wäre das, der rechtfertigen würde, dass ein Kamerad stirbt? Den größeren Sinn gibt es wahrscheinlich auch nicht.
Also nicht für uns hier. Ich glaube nicht, dass wir das alles überschauen können, ob das Sinn macht oder nicht. Und ich habe ein Bild für mich, wenn ich vor so einer Katastrophe stehe, egal was passiert, ich stehe direkt vor meinem Lebensbild und da sehe ich einen schwarzen Fleck, das ist diese Katastrophe. Mhm. Und ich für mich selber glaube, dass Gott hinter mir steht und sagt, Heiko, geh mal 3 Schritte zurück und schau dir das ganze Bild an. Und da gehört dieser schwarze Fleck mit dazu. Und am Ende meines Lebens ist es ein Gemälde, das fertig ist und da gehört dieser schwarze Fleck auch dazu.
Ja, dann lassen wir das mal so als schwarzen Fleck stehen. Du hast ja, aber das können wir jetzt gar nicht mehr im Detail besprechen, du hast ja noch mehr Leid erfahren. Es ist diese eine dramatische Katastrophe, diese Geschichte. Aber ihr habt in der Familie auch eine Krebserkrankung. Mhm. Deine Frau hatte einen Hirntumor vor der Hochzeit.
Ja.
Du hattest einen Unfall, auch einen Sohn von dir. Und in all dem sagst du, und da will ich jetzt nochmal nachfragen, du hast trotzdem den Glauben festgehalten oder der Glaube dich. Du konntest nicht zum Atheist werden irgendwie. Das wäre ja ein Ausweg gewesen. Das ist aber auch was, viele sagen, ich kann nicht an Gott glauben.
Ja.
Du sagst, ich kann nicht nicht glauben.
Ja, richtig. Wenn ich heute zurückschaue, das ist jetzt 33 Jahre her, und ich schaue auf das, was uns außerhalb von diesen Katastrophen passiert ist, dann frage ich mich, wie kann ich heute überhaupt noch da sein? Und warum bin ich nicht schon längst in der Alkoholsucht oder unter der Brücke oder vorm Zug gelandet? Und für mich ist es Gnade. Ich habe meine Frau kennengelernt. Wir haben 3 tolle Kinder. Ich habe einen Job, wo ich mit Menschen arbeiten kann. Und für mich ist das eine Art Segen, der hier in meinem Leben auch gekommen ist, wo ich sage, im Rückblick heute, es wäre furchtbar, wenn ich das alles nicht erlebt hätte, weil es klar Katastrophen gab, aber es gab auch einen Weg wieder raus.
Ja. Ja, also und da irgendwann, wie du vorher gesagt hast, ganz am Anfang ist auch ein Stück Freude wieder zurückgekehrt. Dankbarkeit, viele Dinge, für die du dankbar sein kannst. Und Hoffnung, die da ist. Heiko, Hoffnung ist ein Thema in diesem Podcast. Es gibt eine kleine Rubrik, die heißt Hoffnungslose. Mhm. Hier steht ein Glas. Ich bitte dich, das mal herzuziehen zu dir.
Jawohl.
In diesem Glas sind kleine Zettel drin. Zieh mal einfach einen raus, so bunte Zettel, das sind Lose, sogenannte Hoffnungslose. Darauf steht irgendein Satz. Mach auf, lies vor und dann sind wir gespannt, was da steht. Und du sagst irgendwas dazu. Es sind ganz unterschiedliche Sätze. Ich bin gespannt, was kommt.
Okay, muss ich erst noch einen Schluck Wasser
nehmen? Ja, trink einen Schluck, nimm dir Zeit und dann steht da irgendein Satz zur Hoffnung. Entweder hoffnungsvoll oder ganz das Gegenteil. Was hast du gezogen?
Hoffnung ist das einzige Gut, das allen Menschen gemein ist. Selbst diejenigen, die nichts besitzen, besitzen noch Hoffnung.
Weises Wort.
Weises Wort. Würde ich so unterschreiben. wie sagt man auch so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, das ist oft zitiert.
Oft zitiert.
Ist das so, mit der Hoffnung, die dann doch stirbt?
Also ich glaube,
die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt, sagt man ja
richtig,
so.
Richtig, ja. Wenn ich keine Hoffnung hätte, dann wäre alles schwarz. Also die Hoffnung habe ich, dass in unserem Leben, in meinem Leben, auch die helle Tage ihren Sinn haben.
Es gibt nicht nur einen schwarzen Fleck, sondern es gibt ein Bild
genau.
Drumherum.
Ja.
Heiko, was dich auch auszeichnet, ist, du bist Ausbilder, also und hast auch eine Ausbildung gemacht zum Personal Coach. Mhm. Also begleitest junge Menschen eben in der Ausbildung zum Handwerksberuf, Mechanikerberuf.
Richtig, ne? Ja.
Was gibst du weiter? Wie erleben dich die Kids, kann man nicht sagen, das sind junge Erwachsene.
Junge Männer.
Jugendliche.
Ja, teilweise Mitte in der Pubertät noch, manche schon dann drüber raus.
15, 16 oder
15,
so?
15, 16, wenn sie gehen, 19, 20, je nachdem. Mhm. Wir stellen sie als Kinder ein und entlassen sie als Erwachsene. Und ich stelle schon fest, dass es nicht nur darum geht, Beruf zu lernen. Wir als Ausbilder sind schon in der Zeit Ansprechpartner. Und ich möchte da wissen, wie lebst du? Was machst du? Wie geht das Leben überhaupt? Und das ist so mein Punkt, wo ich unheimlich dankbar bin, dass ich Ausbilder sein darf, um einfach ein Stück weiter mitgeben zu können, als nur ein reines Handwerk.
Ja. Wissen die von deiner Geschichte?
Jetzt schon, ja.
Durch dein Buch und
genau,
durch ein paar Podcasts,
durch ein paar YouTube-Videos ist es jetzt praktisch so unter der Hand durch die Werkstatt gegangen.
Und wie reagieren sie drauf?
Positiv, ja.
Ist irgendwie also so krass oder Wahnsinn.
Cool, und Herr Bauder, Sie haben ein Buch geschrieben, wow, voll cool. Das haben auch einige eins gekauft und haben sich dann auch zurückgemeldet und haben gesagt, ich konnte es nicht weglegen, ich muss das durchlesen. Und voll gut, dass sie das gemacht haben.
Du machst auch Jugendarbeit?
Ja.
Konfirmandenunterricht oder Konfirmandenarbeit eben mit Jugendlichen?
Genau,
oder?
Also zusammen mit meiner Frau machen wir jedes Jahr zum Start der Konfirmation ein viertägiges CAP, heißt das, Konfirmandenerlebnispädagogik.
Da geht es auch Outdoor, wie du vorher gesagt hast.
Da geht es richtig Outdoor, ohne Wasser, ohne Strom, ohne Handy.
Okay, richtig
in der freien Natur, genau, mit Zelt, also Zelt ist unser Rückzugspunkt, aber das Ziel ist, 4 Tage, 24 Stunden draußen zu sein. Und da ist ganz vieles drin, kennenlernen, Vertrauen schöpfen, gemeinsam Aufgaben lösen, also klassische Erlebnispädagogik. Und das Schöne ist, dass dann die Kinder teilweise am letzten Tag im Wald sitzen und sagen, wir gehen nicht heim, wir bleiben da.
Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass es ein paar geben könnte, die dir jetzt zuhören, die sagen, hey, da wäre ich gern dabei mit dem Heiko, da Outdoor unterwegs, mit einem Menschen, der so viel erlebt hat. Ja, wo man über das Leben reden kann, auch über Glauben und über das, was trägt, wenn Dinge passieren, die völlig unkalkulierbar sind. Kann man das eigentlich weitergeben? Kann man sich wappnen? Weißt du, in irgendeiner Weise vorbereiten? Auf unvorhergesehene Dinge, die im Leben passieren können.
Letztendlich wissen wir ja nicht, was kommt.
Eben.
Aber ich würde mal sagen, keiner von uns kommt ungestreift durch, von der Geburt bis zum Tod, dass er nur schöne Dinge erlebt. Ich denke, irgendwann trifft uns alle unser Schicksal in irgendeiner Art und Weise. Und wenn das die Eltern sind, die sterben, oder ein Familienmitglied, oder Unfall, Behinderung, wie auch immer, und da einfach auch auf das Jetzt zu schauen, das ist was ich den Jugendlichen einfach auch mitgeben möchte. Jetzt auch in ihrer Jugendzeit, in der Blüte, sagt man ja.
Blüte des Lebens.
Einfach auch dankbar zu sein für das, was sie können und was sie haben und Eltern haben, auch wenn die manchmal nerven. Dass es ein großes Geschenk ist, dass sie Freunde haben, dass wir hier leben in Deutschland, dass es ihnen gut geht. Und diese Dankbarkeit, glaube ich, führt auch dazu, dass man dann nachher auch Dinge annehmen kann, die vielleicht nicht unbedingt so laufen, wie wir es uns vorstellen.
Ja, das halten wir doch fest und nehmen wir mit. Das ist schon so ein Hoffnungsmenschsatz im Grunde, die Dankbarkeit festzuhalten. Heiko, zum Schluss 3 Satzanfänge, die ich dir gebe und ich bitte dich, die Sätze zu vollenden. Der erste, der knüpft direkt an das, was wir gerade gesprochen haben. Im Rückblick auf mein Leben bin ich besonders dankbar dafür, dass
ich heute hier sein darf, von meinem Leben erzählen darf und dass ich eine unheimlich tolle Familie habe.
Das hast du gerade schon erzählt, ne? Was dir geschenkt worden ist noch, auch nach diesem einen Schuss. Zweiter Satzanfang: Wenn ich einmal Gott begegnen werde, dann werde ich ihn fragen.
Warum musste das passieren?
Wenn jemand richtig Mist gebaut hat und schuldig geworden ist, dann rate ich ihm:
Geh ehrlich mit dir selber um und begegne dem, was dir passiert ist, frontal. Geh es an. Versteck dich nicht, zieh dich nicht zurück, geh es an.
Heiko, danke dafür, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Gottes Segen und dass du noch vielen Menschen, jungen Menschen, das weitergeben kannst, was du an Erfahrung und an Hoffnung geschöpft hast in deinem Leben. Alles Gute.
Vielen Dank.
Und genau das wünsche ich euch auch. Eine Hoffnung, die euch trägt und die euch hält. Ein kleines Stück Himmel im Herzen, das euch aufsehen lässt. Und wenn ihr mögt, dann klickt doch mal rein auf hoffnungsmensch.de. Da findet ihr noch mehr Inspiration, auch ein bisschen was zu lesen, ein Buch, ein paar andere Folgen dieses Podcasts. Und in allem, was auch immer passieren wird, ich wünsche euch viel Freude beim Weltverändern.